Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re-August 2026. Diesmal geht es um die Wahl in Sachsen-Anhalt, Kirche und KI und die Kirche und das Klima. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Jetzt habe ich gerade schon so gesagt, Standardansprache, das machen wir jeden Monat. Aber letzten Monat haben wir es gar nicht gemacht. Wir müssten sagen, fast jeden Monat.
Nö, aber hatten wir ja gesagt, dass wir eine kleine Sommerpause einlegen für den Juli. Wir hatten 3 spannende Podcast-Episoden im Sommer. 2 zum Thema KI und Kirche und eine mit Regionalbischöfin Bettina Schlauraff über Sachsen-Anhalt, die AfD und das Engagement der Kirche.
Hast du pausiert auch in den Ferien?
Ja, wir waren im Urlaub, tatsächlich.
Wahnsinn.
Du auch?
Ja, ich war auch im Urlaub.
Sehr schön. Also wir haben Urlaub gemacht, dort wo du eine Zeit lang gelebt hast. Wir waren nämlich im Altmühltal im Urlaub.
Ach, im Altmühltal. Ich dachte, es ist in Ingolstadt. Wer macht Urlaub
in Ingolstadt? Das Altmühltal liegt ja nördlich von Ingolstadt und südlich von Nürnberg, so zur Orientierung für alle Menschen, mit der katholischen Bischofsstadt Eichstätt im Zentrum dieser wirklich hervorragenden Urlaubsregion. Also das kann ich nur empfehlen, wer gerne sich an der frischen Luft bewegt, mit Fahrrad, wandern. Es gibt eine Menge Geschichte zu entdecken, von den Kelten über die Römer bis zu den Bajuwaren. Das ist sehr spannend. So, und wo warst du im Urlaub?
Tatsächlich scheint es irgendwie echt so ein Trend zu sein in diesem Jahr. Wir waren auch nur in Deutschland mit kleinem Abstecher nach Frankreich. Wir sind erst nach Freiburg und dann haben wir eine ganz große West-Ost-Runde gemacht. Dann sind wir nämlich nach oben gefahren über Straßburg nach Saarbrücken, Kassel. Mhm. Und dann von Kassel nach Bad Harzburg und eigentlich wollten wir noch nach Dresden fahren, aber das hat dann nicht mehr ganz so reingepasst. Und dann sind wir wieder hierher gefahren und hatten hier noch eine Woche Urlaub.
Da hast du deinen Urlaub auf der Autobahn verbracht, oder?
Nee, das waren ja immer nur so Stationen von, also bis auf jetzt eine Fahrt Bad Kissing-Freiburg waren das ja immer nur so 2 Stunden dann im Auto. Und dann war man da ja 2-3 Tage, je nachdem.
Also nur für ortsunkundige HörerInnen, Bad Harzburg und Kassel liegen von Dresden ein ganzes Land entfernt, aber passt schon.
Ja, das ist wahr. Aber wir haben ja auch Zwischenstopps gemacht, nochmal dazwischen, halt so dann für einfach einen halben Tag oder wenn irgendwas auf der Route lag. Ne?
Also hat sich dein Urlaub entspannt, Michael?
Nein, überhaupt nicht.
Wunderbar. Also ich bin aber entspannt wiedergekehrt, im Grunde genommen. Das waren schöne Sommertage. Wir kommen ja auf den Sommer weiter hinten in dieser Folge noch zu sprechen.
Ja, und wir kommen tatsächlich, haben wir schon alles angeteasert, wir kommen auch genau auf das zu sprechen, was du jetzt auch schon vom Monat Juli angesprochen hast, was da war. Gehen wir doch gleich rein ins erste Thema. Die Eule, die begleitet die Wahl in Sachsen-Anhalt. Und du hast ein Interview mit Friedrich Kramer, dem Bischof der EKM, geführt. Außerdem gab es eben einen Podcast, wie du schon gesagt hast, mit der Regionalbischöfin Bettina Schlauraff, Magdeburg. Und auch Carlotta hat in der Kolumne auch nochmal schon was dazu geschrieben gehabt. Im Predigerseminar, da lerne ich ja eine sehr klare Trennung der Funktion von öffentlicher Kommunikation dann als später mal offizielle VertreterIn der Kirche. Es gibt die Kündigung, die Anwaltschaft für eine Sache, aber eben auch die Lobbyarbeit im inneren Sinne, also die Kommunikation aus Eigeninteresse. Und kann man das so überhaupt noch in Sachsen-Anhalt vor der Wahl trennen?
Nein.
Und glaubst du, das wird sich auch in irgendeiner Art und Weise auswirken, jetzt auf die anderen Wahlen, die wir haben? Weil wir sind ja schon gewohnt, dass die Kirchen sehr zurückhaltend sind und man merkt ja auch bei den Beteiligten, also jetzt vor allem Kramer, Schlauraff in diesem Fall, wie sehr sie auch mit sich selbst am Hadern sind, darüber klare Worte zu finden, was eine konkrete Wahlempfehlung angeht. Glaubst du, die Kirche wird in diesem Sinne politischer werden?
Nein.
Ja, aber worauf gründest du jetzt dieses Nein? Eine Eindeutigkeit kann man ja schwer einfordern anscheinend von den Verantwortlichen in der Kirche.
Ja. Was meinst du mit Eindeutigkeit?
Ja, mit Eindeutigkeit meine ich, man könnte ja auch einfach sagen, okay, wenn ihr die AfD wählt, dann ist es ein Votum, was sich nicht mit dem christlichen Bekenntnis, wie wir es vertreten, vereinbaren lässt.
Ja, das sagen die großen Kirchen seit 2024. Gibt auch einzelne Freikirchenbünde, die das genauso sagen. Die Baptisten auch schon seit 2024. Man kann darüber diskutieren, ob das die Aufgabe einer Landeskirche, eines Bistums, eines Kirchenbundes ist, zu sagen, dass die AfD für ChristInnen nicht wählbar ist, auch nicht Ort einer politischen Betätigung sein soll. Darüber wird ja auch fortlaufend diskutiert. Man kann sich gut fragen, ob das überhaupt zureicht. Ja? Also ob das quasi dem Mandat in der Synode oder auch von leitenden Geistlichen entspricht oder ob die nie anders reden sollten oder andere Konsequenzen fordern sollten, inwieweit die da in den Bereich der öffentlichen Willensbildung oder in Kompetenzen von Staat und Politik hineinreichen. Das sind alles Diskussionen. Aber in der Sache sagen ja die Kirchen seit 2 Jahren nichts anderes. Und in den allermeisten Kirchenkampagnen inzwischen wird der Urheber des Konflikts ja auch klar benannt. Also wir haben die Zeiten eigentlich hinter uns, wo dann immer so gesagt wurde, die rechtspopulistischen Parteien oder
ja.
Den meisten Äußerungen steht heute ganz eindeutig drin, dass das ein Konflikt ist mit einer politischen Partei, nämlich mit der AfD.
Es ist ja so, dass die AfD auch einen ganz stark kirchenfeindlichen Wahlkampf geführt hat. Das konnte man sehen, das hast du oft genug geschrieben und wir haben es auch im Podcast immer wieder gesagt. Für mich hat sich das jetzt irgendwie in den letzten wenigen Wochen so angehört, als sei da die AfD doch auch stark in ihrer Rhetorik zurückgefahren. Ist da so eine Appeasement-Strategie dahinter oder ergibt sich das einfach so?
Wir haben in der Eule bestimmt genug Beiträge gehabt, die den inhaltlichen Konflikt zwischen den politischen Ideen der AfD und ja, christlichen Überzeugungen deutlich machen. Das haben wir auch zu einem Zeitpunkt gemacht, als das in den Landesprogrammen oder Bundestagswahlprogrammen nicht so explizit war. Ja, also wir können uns da noch erinnern an den Podcast, den du und ich mal zum Bundestagswahlprogramm letztes Jahr gemacht haben.
Mhm.
Da ist ja häufig eben im Unterschied zu anderen Parteien spannend, vielleicht noch was zum Thema Kirchenasyl gesagt wird. Aber viele Widersprüche finden sich eigentlich bei dann so Sachthemen wie zum Beispiel Klimawandel oder Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Sozialpolitik. Die sind aber nicht so offensichtlich wie das Landesprogramm oder das sogenannte Regierungsprogramm jetzt für die Landtagswahl der AfD in Sachsen-Anhalt war, was am Anfang des Jahres ja so halb geleakt wurde. Das war auch eine gute Öffentlichkeitsarbeitsstrategie der AfD. Und so explizit kirchenfeindlich, was jetzt die Institution Kirche angeht, hat man das selten mal gelesen, wobei so Forderungen wie zum Beispiel, wir wollen die Staatsleistungen ablösen, das hat man natürlich in vielen Parteiprogrammen schon gelesen, bei der FDP, bei der Linken, ja. Das ist ja auch ein Verfassungsauftrag. Hier ist es ja so, dass die AfD sagt, wir streichen die Staatsleistung einfach und das ist dann rechtswidrig. Anderes Ding ist der Ausstieg aus dem Kirchensteuereinzug. Und das sind so Dinge, die sind jetzt eher neu und würden natürlich, weil die beiden evangelischen Kirchen im Land und das Bistum zu einem gewissen Teil auch sehr an den Staatsleistungen und natürlich am Kirchensteuereinzug hängen, dann diese Institution auch in ihren Grundlagen gefährden. So, und deine Frage nach dem Wahlkampf ist so, also erstens sind diese Passagen im Wahlprogramm sind tatsächlich auf dem Mist von Hans-Thomas Tillschneider gewachsen, der so als der Chefideologe der sachsen-anhaltinischen AfD gilt und tatsächlich ein Ideologe so an der Schnittstelle von Neonazismus und neuer Rechter ist, also ganz klar rechtsextremer Ideologe, und das trifft auch viele Kandidaten der AfD im Land gar nicht so zu. Jetzt nicht, dass die weniger rechts wären, aber da ist der theoretische Überbau über dem, was da praktisch so rüberkommt, recht gering. Es ist eigentlich sehr schade und ein Zeichen für einen nicht besonders klug geführten Wahlkampf, dass man diese Kandidaten da im Windschatten des Spitzenkandidaten gar nicht genug durchleuchtet. Also wer ist da eigentlich da? Was sind das auch für windige Gestalten teilweise? Und wie wenig Kapazität bringen die einfach auch mit für ein tatsächliches politisches Geschäft? Also da habe ich doch große Fragezeichen bei der AfD, zum Teil aber auch bei den demokratischen Parteien. Also dass man merkt, dass alle sehr ausgezehrt sind, was so dieses Parteienwesen angeht in Ostdeutschland allgemein, in Sachsen-Anhalt im Besonderen. Es hat im Wahlkampf jetzt hinten raus eher weniger eine Rolle gespielt, diese explizit institutionenfeindlichen Äußerungen gegenüber der Kirche. Es ist so, dass die Kirchen sich dagegen verwehren und versuchen zu erklären, was sich im Land dadurch ändern würde. Also sei das jetzt die EKM und die Diakonie Mitteldeutschland, die einfach darauf hinweisen, dass da ganz viele Einrichtungen der Wohlfahrtspflege drunter leiden würden. Oder sei das die Kirche Anhalts, die eben plakatiert, die Kirche bleibt im Dorf. Das sind ja alles Dinge, die davon betroffen sind. Denn auch wenn natürlich in die Sanierung von Kirchgebäuden auch andere Fördermittel mit einfließen, weil das denkmalgeschützte Gebäude sind, weil das ja auch Landmarken sind, weil das identitätsstiftend ist, aber ohne den Beitrag der Kirchensteuer passiert da gar nichts. Für die allgemeine Bevölkerung, das muss man ja immer noch mal dazu sagen, ist es vielleicht von geringerer Bedeutung, ob die Kirchen weiter existieren oder nicht, in der Form, in der sie existieren, weil über 85% der Menschen in Sachsen-Anhalt keiner christlichen Kirche angehören.
Sollte eben eine AfD-geführte Regierung kommen, wird man sich ja miteinander ins Benehmen setzen müssen. Das müssen ja nicht mal nur dann die ganz großen Fragen sein. Das reicht ja auch schon auf Kreisebene, auf kommunaler Ebene. Oder weil man eben Gelder braucht, das zumindest in Bayern ist es einfach so, wenn man, selbst wenn es eine sogenannte staatliche Bauleistung auf einen Kirchturm, ein Eingangsportal oder sonst was gibt, also man muss miteinander reden, ob man sich nun mag oder nicht.
Ja, auf diesen Ebenen wird ja auch miteinander geredet. Also es ist eine falsche Haltung oder eine Falschdarstellung, wenn jetzt kurz vor der Wahl passiert es wieder in einschlägig eher konservativen bis hin dann zu rechtspopulistisch orientierten konfessionellen Medien, in denen behauptet wird, die Kirche redete nicht mit AfD-Politikern. Also es gibt auf der Landesebene und auf der Bundesebene keine offiziellen Gespräche. Das liegt aber nicht daran, dass die Kirche sagt, wir reden mit überhaupt keinem AfD-Politiker oder AfD-Politikerin. Und natürlich gibt es inzwischen in Kommunen auch und in Kreistagen ganz häufig AfD-Mehrheiten. Mit denen muss man dann irgendwie klarkommen. Ja, also diese Schwierigkeiten der Kommunalfinanzierung, die am Ende ja auch die ganzen Eingliederungshilfen betreffen, Hilfen für armutsbetroffene Menschen, Menschen mit Behinderung, das erleben wir ja die ganze Zeit schon unter tätiger Mithilfe der Union. Also das ist jetzt nicht neu. Was sich verschärfen könnte, und damit rechnen jetzt die Akteure in Sachsen-Anhalt, ist, dass das auf Dinge, die mit der Landespolitik verbunden sind, sich ausdehnt. Und da reden wir ja nicht über, worüber jetzt ganz viel geredet wird, ne? Krieg und Frieden, das Sachsen-Anhalt hat ja keine Armee. Aber wir reden über Landesbehörden, wir reden vor allen Dingen über den Bereich Bildung und wir reden über den Bereich Kultur. Und da gibt es in Sachsen-Anhalt einige Befürchtungen, was da passieren kann mit den Schulen, mit den Theatern. Und am Ende eben auch mit den Kirchen, weil anders als das ganz häufig so der Eindruck entsteht, in Deutschland ist es ja nicht so, dass die Kirchen durchföderalisiert sind, in dem Sinne, dass es da eine Bundesregierung gäbe, sondern die tatsächlich interessanten und relevanten Körperschaften sind die Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen. Mhm. In Sachsen-Anhalt sind jetzt im engeren Sinne eben diese drei, Kirche Anhalt, kleinste evangelische Landeskirche, evangelische Kirche in Mitteldeutschland zur Hälfte. Die andere Hälfte liegt ja in Thüringen, dann haben die noch ein Stück Sachsen und sogar ein bisschen Brandenburg dabei, aber wir reden ja jetzt von Sachsen-Anhalt. Und das Bistum Magdeburg betroffen. Mir hat jetzt jemand geschrieben vor ein paar Tagen mit großer Verwunderung darüber, dass sich also jetzt nicht aus seiner Sicht übergeordnete Stellen, also ich nehme mal an, er hat die Ratsvorsitzende Kirsten Vers gemeint, Bischöfe und leitende Geistliche aus anderen Landeskirchen und Bistümern solidarisch erklären mit dem Bistum Magdeburg und den sachsen-anhaltinischen Kirchen. Und ich habe einfach nur zurückgefragt und gesagt, was soll das bringen? Also niemand in Sachsen-Anhalt wartet darauf, dass die EKD-Ratsvorsitzende oder der Bischof von Bayern oder wer auch immer jetzt was zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sagt. Nichtsdestotrotz kommen die ja. Also wir haben ja jetzt am heutigen Tag, wenn dieser Podcast erscheint, wird in Dessau das Hoffnungskulturfest stattfinden. Und da sind ganz viele Gäste, auch aus anderen Landeskirchen mit dabei. Also der württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl kommt, die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Vers kommt, die Präses der EKD-Synode Anna-Nicole Heinrich ist da. Und die werden da alle bei Veranstaltungen mitdiskutieren und sich da umschauen und Gespräche führen. Und ja, es gibt Musik und Schlagergottesdienst. Das wird ein schönes Fest, was auch so ein bisschen der Befestigung dient. Nicht unbedingt gegen die AfD, sondern in dem Sinne, dass wir sagen, wir sind hier in eine lebendige Zivilgesellschaft, wo viele Menschen mit dran teilnehmen können, auch diejenigen, die an den Rand gedrängt werden in diesen Zeiten ganz häufig. Vielleicht ist in mancher Kirchenkanzlei die Einsicht gewachsen zu sagen, Einmischungen von außen sind eher kontraproduktiv. So würde ich das wahrnehmen, dass das so die Ratio dahinter ist. Und ich finde auch, dass es in den letzten Wochen und Monaten gewaltige Übertreibungen der Bedeutsamkeit dieser Wahl gegeben hat. Ich will die nicht verharmlosen, aber ja, wenn man sich anschaut, wozu sich jetzt eben zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz äußert oder die EKD-Ratsvorsitzende, dann sind es inzwischen ganz begrenzte Interventionen. Und man kann sich berechtigterweise die Frage stellen, warum man da jetzt ausgerechnet für Sachsen-Anhalt eine Ausnahme von seinem Schweigen machen sollte. Hm. Es sei denn, man ist der Meinung, dass die viel häufiger reden sollten.
Und wirst du da sitzen und oder wir zwei und das Gleiche dann zumal in Mecklenburg-Vorpommern dann sagen?
Die Wahl in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, also diese sogenannten Ostwahlen, weil Berlin wird ja immer rausgerechnet, unterscheiden sich insofern, als dass die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und gläubige Protestantin und Mitglied der evangelischen Kirche und auf Kirchentagen aktive Politikerin Manuela Schwesig von der SPD ja Aussichten hat, die AfD abzufangen. Hm. So, und die Aussicht hat die Union, also die CDU in Sachsen-Anhalt nicht. Ich finde, das dürfte uns eigentlich zum Nachdenken geben, dass nicht alles, was jetzt in den letzten Wochen immer unter dem Ost-West-Schema diskutiert wurde, tatsächlich wirklich triftig ist. Also ich will nicht sagen, dass Ostdebatten nicht auch irgendwo spannend sind oder soziologisch, historisch Sinn ergeben. Das kann man ruhig mal machen, obwohl ich das natürlich, also finde das auch irgendwo langweilig, jedes Jahr im Herbst um die Feiertage und wenn da eine Ostwahl ansteht, noch mehr, immer wieder die gleichen Fragen zu ventilieren, okay. Aber wenn man sich diese beiden Ostländer, die sich ja in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, ne, das sind strukturschwache Regionen, in denen es kaum noch wirkliche industrielle Hotspots gibt. Also Leuna im Süden von Sachsen-Anhalt bei Halle ist eigentlich noch mit der Chemieindustrie, ganz vielen neuen Industrien, noch öko-grüne Industrien, da eigentlich noch führend. Die sind beide sehr alt. Sachsen-Anhalt ist das überaltertste Bundesland in Deutschland. Sie sind beide enorm betroffen gewesen von Fachkräfteabwanderung, von der Abwanderung auch von Menschen, die nach Westdeutschland gegangen sind, um dort zu arbeiten und Familien zu gründen. Hm. Sie sind in erheblichem Maße von Arbeitsmigration abhängig, was bedeutet, Menschen müssten kommen, ja, also der ganze Saisonbetrieb an der Ostsee ist ohne Arbeitskräfte aus Osteuropa nicht zu leisten. In Sachsen-Anhalt ist das ähnlich, also wie geht die Pflege weiter, wie gehen Berufe weiter, für die es hier einfach gar nicht genug Arbeitskräfte gibt im Handel etc. Also wir brauchen eigentlich Arbeitsmigration. Das sind alles Fragen, die diese Bundesländer gemeinsam haben. Und dann gibt es ein paar Unterschiede und ein ganz großer Unterschied ist die Stärke der Führungskräfte in den Parteien. Da hat Sachsen-Anhalt sich einfach ein Loch gegraben oder es wurde ihr auch ihm auch gegraben, was, wenn das in dem westdeutschen Flächenland passieren würde, deutlicher im Vordergrund stehen würde. Also es gab hier eine richtig versemmelte Machtübergabe, Amtsübergabe zwischen einem sehr beliebten Amtsinhaber, Rainer Hasselhoff, der vorher für die CDU Ministerpräsident war, die letzte Wahl auch aufgrund seiner persönlichen Vertrauenswerte noch einigermaßen ausgeglichen gestalten konnte im Vergleich zur AfD und der erst kurz vor der Wahl im letzten Jahr dann so einen halben, ich will aber noch mal, aber ich will jetzt doch nicht mehr, Ausstieg hingelegt hat und dieses Amt des Ministerpräsidenten an den jetzigen Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Sven Schulze abgegeben hat. Und der war vorher im Land überhaupt nicht bekannt. Ist es bis heute schwierig? Also der hat gute Zustimmungswerte, aber nur bei Leuten, die ihn kennen. Aber das sind gar nicht alle. Mhm. Ja, er ist auch keine charismatische Person. Ja, so, und wenn das in dem westdeutschen Flächenland passieren würde, würde das natürlicherweise darin resultieren, dass die jeweils andere starke Partei, also vielleicht, wenn es jetzt die Union betrifft, dann die SPD oder Baden-Württemberg die Grünen oder wo auch immer, ja, stärken würde. Vor allen Dingen, wenn man wie die CDU in Sachsen-Anhalt so lange regiert, wie sie das jetzt schon tut. Ne? Also letzte SPD-geführte Landesregierung ist 2002 aus dem Amt geschieden. Seitdem regiert die CDU als führende Kraft mit unterschiedlichen Parteien in der Koalition. Es gibt also dieses Bedürfnis im Land, so würde man das vielleicht in westdeutschen Bundesländern ausdrücken, nach einem Wechsel. So, und jetzt ist das natürlich, das spezifisch Ostdeutsche ist, dass die AfD hier Volkspartei ist. Und es auch egal ist, dass die rechtsextrem ist, vielen Wählerinnen und Wählern. Also diese Warnung, dass der Verfassungsschutz sagt, dass die gesichert rechtsextrem ist, das darf ja in keinem Text fehlen, das steht dann immer so, ne, der Verfassungsschutz hält den Landesverband für gesichert rechtsextrem, das hält die Leute eben nicht von der Wahl ab. Auch Verbotsdebatten, die jetzt in diesem Wahlkampf immer wieder geführt wurden, hält die Menschen nicht davon ab. Weil sie eben das tatsächlich als einzige Möglichkeit sehen, ihren Frust und ihre Ablehnung, auch ihre sachliche Ablehnung der bisherigen Regierungspolitik zu kanalisieren. Mhm. Weil es eben auch keine starke andere Alternative gibt, um diesen Begriff mal zu benutzen. Ja? Also in einem anderen westdeutschen Flächenland wäre es vielleicht dann die jeweils andere Partei, je nachdem, wer so lange an der Macht war, unerfolgreich, dass man jemand sagt, okay, wir wählen halt die andere Alternative. Und das Wahlpotenzial für SPD, Grüne, na Grüne weniger, aber das Wahlpotenzial für die Linke oder die SPD in Sachsen-Anhalt und in den ostdeutschen Bundesländern insgesamt ist gar nicht so niedrig, aber das Personalangebot und das programmatische Angebot ist so schlecht, dass die Leute sagen, da wählen wir jetzt im Moment nicht. Und da sieht man einfach, dass es so bestimmte Schwächen gibt, die es in westdeutschen Ländern auch gibt, aber die da nicht so auffällig sind, zumindest im Prozentbereich noch. Wobei ich 90% AfD in Baden-Württemberg schon sehr auffällig finde.
Ja gut, Baden-Württemberg hat da ja aber auch eine recht lange Tradition von rechtspopulistischen Parteien. Also das darf man ja seit der ersten Wahl, ich weiß gar nicht, wann die war, 51 oder sonst wie, darf man ja nicht vergessen. Man hat in Baden-Württemberg immer starke rechtspopulistische Parteien. Ob die jetzt auch tatsächlich in Erscheinung getreten sind oder nicht.
Genau, ne? Also in Baden-Württemberg waren die Republikaner auch stark. In den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, war die DVU stark in Sachsen-Anhalt. Und es gibt so ein Kontinuum, das haben ja nun Historiker und Soziologen auch ausreichend beschrieben, dass es da Regionen in Deutschland gibt. Norden von Hessen gehört dazu, Regionen von Baden-Württemberg, Regionen von Sachsen, eben auch Sachsen-Anhalt, Regionen davon, wo es einfach über Generationen, ja, bis Anfang des 20. Jahrhunderts so eine Kontinuitäten gibt, die, ja, da braucht man, das ist jetzt mal spannend für die Kirchen, nicht lange drum herum reden, auch eine konfessionelle Signatur tragen.
Ja.
Ja, also es sind ganz häufig protestantische Regionen, wo das eher der Fall ist. Also evangelische Regionen, und es gibt natürlich Konnexe zu bestimmten Theologien, die spielen jetzt aber in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern bei der Wahl kaum eine Rolle. Also wer auch immer jetzt noch sagen würde, das sind jetzt rechte Christen, also wir wissen aus allen Wahlnachbefragungen und ausführlichen Bevölkerungsanalysen wie dem Sachsen-Anhalt-Monitor zum Beispiel oder aus den Mitte-Studien, dass Christen und Christinnen, also Kirchenmitglieder, von ihrem Wahlverhalten in Deutschland nicht anders sind als die Mehrheitsbevölkerung. Mhm. Ein paar Prozentpunkte weniger für die AfD kommt meistenteils bei raus, unter Kirchenmitgliedern, stärker bei Mitgliedern der katholischen Kirche, etwas weniger ausgeprägt bei Mitgliedern der evangelischen Kirche. Es gibt ein höheres Institutionenvertrauen unter Christen, es gibt ein höheres Vertrauen, umso älter diese Menschen werden, und das trifft sich ja mit der Kirchenmitgliedschaft, die eben auch alt ist, oder älter als der Bevölkerungsdurchschnitt, in höheres Vertrauen zu den bisher traditionellen Parteien.
Also für die Kirchen kann man dann eigentlich, höre ich jetzt ein bisschen rausnehmen, dass es dann auch in so einem konkreten Kontext eher sinnvoller ist, konkret ins Handeln zu kommen und eine gute Arbeit zu leisten.
Mein Eindruck ist, dass im Bistum Magdeburg und in der EKM und in der Kirche Anhalts genauso treu verkündet wird und genauso kompetent praktisch in der Fläche gearbeitet wird wie anderswo auch.
Ja, aber das hatten wir eben anfänglich. Die Frage ist, ob dies dann in 2 Jahren noch möglich sein würde, wenn die AfD gewählt wird.
Also sollte die AfD eine Alleinerregierung hinbekommen, das heißt die absolute Mehrheit der Landtagsmandate erringen können, dafür muss man ja nicht 50% am Wahltag haben, sondern eben
ja, so 42 war es, glaube ich.
Je nachdem, wer noch in den Landtag einzieht von den anderen Parteien, ja. ist davon auszugehen, so hat es ja auch der Landesbischof der EKM, Friedrich Kramer, bei uns im Eule-Interview beschrieben, dass so eine Phase eintritt, wie wir sie eigentlich, also wenn sie es hinbekommen, ihr Konzept, dann so eine Phase erleben wie im letzten Jahr 2025 in den USA, das einfach unter ganz viel Chaos und unter ganz viel Lärm versucht wird, eine andere Politik zu machen. Auch da wird es dann darauf ankommen, wirklich zu schauen, was ändert sich tatsächlich und was ist nur Lärm. Ja, aber auch auch diese Verunsicherung der Bevölkerung ist ja Teil des Konzepts. Ich halte diesen Wahlausgang nach wie vor für relativ unwahrscheinlich. Erstens, weil es wirklich so aussieht, als ob die SPD und vielleicht sogar die Grünen auch tatsächlich in den Landtag reinkommen und das dann so eine Alleinregierung schon verhindern würde. Und es ist so, dass der Wahlkampf der CDU ganz schwach ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Umfragen schon insofern zutreffend sind, aber in dem Spiel von diesen 2-3%, die man da immer Abweichung hat, sich vielleicht nochmal was bewegt. Wir haben das auch schon mal erlebt, und zwar bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor 5 Jahren, dass die AfD leicht überbewertet war in den Umfragen. Es gab danach sogar eine Diskussion darüber, ob diese Umfragen nicht sogar die AfD im Wahlkampf dauerhaft gestärkt haben, weil sie eben auf so einer Welle reiten konnten des Erfolgs. Und das sehen wir ja jetzt beim Spitzenkandidaten und auch bei der Bundes-AfD in den letzten Wochen, die denken ja wirklich, sie haben alle schon gewonnen. Am Wahltag sieht man dann, wer tatsächlich AfD gewählt hat, wer auch tatsächlich zur Wahl gegangen ist, und vielleicht kriegt ja die Union noch ein paar Punkte hin. Deutschlandweit ist interessant, das hat wieder nicht so eine wirkliche Ostsignatur, tut mir leid, aber politisch interessant an solchen Landtagswahlen ist ja, welches Politikkonzept geht auch auf. Und die CDU in Sachsen-Anhalt hat schon was versucht, aus welchen Gründen jetzt auch immer und aus welchen ideologischen Neigungen, die dann tatsächlich vorhanden sind oder nur taktisch gesucht werden. Aber sie hat jedenfalls versucht, weiter nach rechts auszugreifen. Und wir werden dann am Wahltag mal sehen, ob das den anderen Parteien, also SPD und Grüne, gelungen ist, in diese Leerstelle, die die CDU da gelassen hat, auch hineinzustoßen und andere Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Und ob das der CDU gelungen ist, dafür an ihrem rechten Rand Stimmen zu gewinnen. Denn das ist ja im Grunde genommen die gleiche politische Denke, die auch hinter dem Agieren der Bundes-CDU und CSU liegt. Dann werden wir mal schauen, wie das am Wahltag ausgegangen ist.
Kommen wir zum nächsten Thema, KI und Kirche. Wir hatten die zwei Ausgaben, die wir schon genannt haben, vom Podcast. Und können jetzt ja uns nochmal überlegen, Philipp, was haben wir eigentlich daraus gelernt?
Ja, also wir hatten die zwei Episoden, einmal mit Hanno Terbeugen, mit dem ich ja auch gemeinsam das Buch Vernetzt und Zugewandt geschrieben habe. Das hatte ein kleines KI-Kapitel, das haben wir da auch zur Verfügung gestellt anlässlich.
Ja, man muss sagen, das ist schon 2 Jahre her, ne? Also dass das Buch veröffentlicht wurde und dass ihr es geschrieben habt, wahrscheinlich eher 3 Jahre her. Oder?
Wann ist es erschienen? Im Frühjahr 24, im Herbst 23 haben wir das Kapitel geschrieben.
Ja, und es ist ja nicht unerheblich, die Info. Also schon fast 3 Jahre alt.
Das ist ja genau der Punkt gewesen, dass wir eben nach einer gewissen Zeit jetzt so ein Update gezogen haben.
Ja.
Um über die praktische Arbeit mit generativer KI in Kirchgemeinden. Und du hattest dann eine Episode gemacht mit Max Niesner aus dem Kirchenamt der EKD von der Stabsstelle Digitalisierung über die KI-Strategie der EKD, die geschrieben wird, und
Eloqui vor allem. Eigentlich ging es hauptsächlich auch um Eloqui, um technische Details. Also da habe ich sehr genau nachgefragt, ja.
Genau, das ist so ein Pilotprojekt der evangelischen Kirche in Bayern und des Rheinlands mit Fördermitteln der EKD. Ja, was haben wir gelernt? Also erstmal nehme ich ganz positiv mit, dass das ganze Thema, wir benutzen generative KI, also Large Language Models, für die Predigt und im weiteren Sinne die Gottesdienstgestaltung offensichtlich kein Thema ist. Also da war die Rückmeldung von Hanno ganz eindeutig, dass das auch bei ihm, der ja zuständig ist für Kirchgemeinde-Software bei ChurchDesk, nicht nachgefragt würde. Und auch Max Niesner hat im Gespräch mit dir ja gesagt, dass das eigentlich gar nicht so das Anwendungsfeld ist, was nachgefragt würde aus der Fläche. Und das finde ich gut.
Es ist auch insofern erstaunlich, um das zu ergänzen, als dass das ja doch schon immer so das Ding ist, wo man sagt, ja, und da habe ich gesagt, soll mir eine Predigt schreiben. Und wir waren ja auch tatsächlich damit eingestiegen mit dem Podcast mit Deek, ne, der ja auch schon Alexander Deek,
Professor in Leipzig, genau.
praktische Theologie Leipzig. Ja, das war ja auch so ein Einstieg, den wir hatten in dieses Thema, wo wir auch so reingegangen sind, gesagt haben, ja, wie kann man damit jetzt eigentlich predigen? Ist es eine Predigt? Und das ist ja ein Anwendungsfeld, das spielt keine Rolle. Und das ist eigentlich mein so auch so großes Learning. Und zumindest in der Person von Max Niesner hatte ich den subjektiven Eindruck, dass man da auch in anderes Denken reingekommen ist. Also es wäre auch was Positives, was ich mitnehme, dass man auch mal reingeht in so einen Prozess und was entwickelt, Dinge anstößt, ohne so eine klare Vorgabe mit, was will ich am Ende eigentlich? Also man hat eine gewisse Experimentierfreude.
Okay, also ob das so positiv ist, das werden wir noch sehen.
Ja.
Aber der Punkt ist, nochmal kurz zum Gottesdienst. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass einfach da experimentiert wurde, auch auf dem Kirchentag.
Genau.
In Nürnberg schon, 23. Darauf bezog sich dann Professor Alexander Deeg mit seiner Kritik und so war diese Debatte gelaufen mit dem sogenannten KI-Gottesdienst. Und es gab auch in der konfessionellen Publizistik solche Sachen, also dass einfach gesagt wird, ich habe mal ChatGPT gefragt, was das zu dem Thema sagt. Also dieser Artikel, das ist ja im Grunde genommen ein Meme inzwischen geworden, findet aber leider immer noch ab und zu statt.
Ja.
Das ist so, ich finde, was daran spannend ist, dass, weil wir das ja bei anderen politischen Fragen, kirchenpolitischen Fragen auch erleben, dass die im Grunde genommen als Gottesdienst oder Predigtdebatten geführt werden, obwohl es eigentlich um was anderes geht. Also auch die Frage, wie politisch darf Kirche sein, wird ja geführt als Debatte ganz häufig auch mal, wie politisch darf Kirche predigen. Ja, insofern, ich finde es erstaunlich, weil ja der Sonntagsgottesdienst, auch die Sonntagspredigt erstmal gar nicht mehr die Zentralstellung haben eigentlich, aber trotzdem im Feuilleton zumindest das als der Hauptbetätigungsort von Kirche nach wie vor dann geframed wird, eben weil man diese Debatten als Gottesdienst oder Predigtdebatten führt. Das noch dazu. Und jetzt zu dem zweiten Punkt, was du gerade gesagt hast, ja, ergebnisoffen arbeiten, da habe ich erstmal gar nichts dagegen. Was ich aber spannend fand und wo ich einen Widerhaken habe, ist, was Max Niesner bei dir gesagt hat, nämlich, es würde jetzt mal darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich so an Verwaltungsvereinfachung oder Rationalisierung laufen könnte und wo KI da helfen kann. Also
ja.
Verwaltungsvereinfachung und Rationalisierung, das ist in den evangelischen und katholischen Landeskirchen und Bistümern seit 30 Jahren ein Thema.
Ja.
Und bei jedem großen Pferd, was durch die Koppel geritten wird, wird quasi eine Verbindung zu diesen Rationalisierungsverbindungen, zu diesem Rationalisierungsdiskurs gesucht. Ja, also jetzt ist es gerade KI, die dabei jetzt helfen soll und den Durchbruch bringen soll. Vor ein paar Jahren war das generell das Thema Digitalisierung, also wo hilft digitale Kirche dabei, näher an den Menschen zu sein und weniger quasi Verwaltung zu haben. Und das Gleiche gilt auch für diese ganzen Strukturdebatten, die wir immer haben. Ja, also in welchem Verhältnis steht Ortsgemeinde zu Kirchenkreis, zu Dekanat, zu Landeskirche oder Bistum, zu Großgemeinde, Großpfarrei und allem drum und dran. Ja, da behaupten alle immer, es geht darum, dass Verwaltung gekürzt würde. Es geht immer darum, näher an den Menschen zu sein. Das ist quasi Grundvoraussetzung für jede neue Technologie oder jede neue Idee, die man in der Kirche hat, dass man die so framed, als ob das jetzt unbedingt der hilfreiche Durchbruch dabei ist. Und was ich ganz spannend finde, und wir packen es jetzt mal in die Shownotes noch hier dazu bei der Episode jetzt mit rein, und vielleicht müsste man das da mal in der Eule auch mal noch genauer nachgehen, ist, dass jetzt schon Großunternehmen im Grunde genommen Abstand nehmen von der Idee, den Kundenkontakt mit LLMs zu machen.
Da fand ich, war aber jetzt zumindest Oberkirchenrat Max Niesner, war da ziemlich klar, dass das eigentlich kein Anwendungsfeld ist, wo er jetzt zumindest von seiner Warte aus sagen würde, das sei in irgendeiner Weise wünschenswert. Also dass das, was du jetzt Kundenkontakt nennst, was...
Ja, nochmal, würde ich nochmal genau hinhören. Also was nicht gefragt ist, ist jetzt der Chatbot in der Telefon- oder Chatseelsorge.
Ja.
Ja, da hat er Nein gesagt, das stimmt. Aber wenn man zugleich eben sagt, wir reden hier von Verwaltungsrationalisierung, dann ist halt einfach bei Kirchens in einem engeren Sinne und bei anderen Institutionen vielleicht und beim Staat noch in einem weiteren Sinne die Rede, ja, von welchen Anwendungsfällen redet ihr dann eigentlich denn tatsächlich? Da bleibt nämlich dann am Ende gar nicht mehr so viel übrig. Ich glaube, dass wir uns im KI-Diskurs in Deutschland einen großen Gefallen damit täten, wenn wir klarer wieder mal unterscheiden würden zwischen maschinellem Lernen und LLMs, also dieser speziellen Form von generativer KI. Denn natürlich werden Algorithmen, natürlich wird Software eine Rolle dabei spielen, wie wir Verwaltungsprozesse näher an Menschen bekommen.
hier sind wir jetzt ja eigentlich schon beim vierten Punkt. Das wäre auch eine Sache, die ich genannt hätte, dass ich auch bei diesem Eloki, wo ich schon wieder vergessen habe, für was es steht, evangelisch, offen, lernend, KI, künstliche Intelligenz, ich glaube, so ist es aufgelöst, eben dieses Projekt, wo eine kircheneigene KI entwickelt werden soll. Die Details, die könnt ihr euch anhören. Ich habe mir das recht genau erklären lassen von Max Niesner. Müssen wir jetzt gar nicht nochmal alles erörtern. Da das aber wiederum irgendwie das Problem hat, dass dieses Versprechen, was du nennst, die Vereinfachung der Verwaltung, um dann näher bei Menschen sein zu können, um das mal so kirchlich zu formulieren, mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben oder was auch immer.
Genau.
Ja. Dass dieses Versprechen aus meiner Sicht eben nicht technisch aufgehen wird, weil eben genau du gesagt hast, die technische Lösung, die man jetzt dafür wählt, dann ja eben ein Large Language Model ist und es bleibt dabei, das, was Hanno und du auch nochmal zum Thema Bilder zum Beispiel auch gesagt haben in dem Podcast, es bleibt eben ein Zufallsgenerator. Natürlich wird es dann alles in sinnhaften Zusammenhang gestellt, vor allem wenn ich einen Text herausbekomme und in dieser Zusammenstellung.
Anscheinend sinnhaften
genau.
Zusammenhang.
Und, ja, genau. Und dieses anscheinend lässt sich immer kleiner schreiben, so. Also es wirkt auch immer sinnhafter, was da dann passiert. Aber wenn ich jetzt auf die Verwaltung gehe, muss ich ja 100% eindeutige Ergebnisse erzielen können in meinem Verwaltungshandeln. Und da kommt nochmal hinzu, dass ja wahnsinnig viele Prozesse bis heute einfach auch nur dumm digitalisiert sind.
Das ist der Punkt, ja.
Der Klassiker ist, ich habe einen Antrag und ich kann das auf dem digitalen Dienstweg und sonst wie machen, aber der digitale Dienstweg oder sonst wie besteht darin, ich drucke mir den Antrag aus dem Intranet aus, wo ich 10 Minuten brauche, um den da zu finden, fülle ihn aus und oder das kann ich vielleicht sogar noch am Computer, aber ich muss es ausdrucken, um dann zu unterschreiben, um es dann wieder einzuscannen, um es dann per E-Mail, und das ist dann der digitale Dienstweg, hinschicken zu können, statt dass ich als hauptamtliche Person eine digitale Signatur zugeordnet bekomme und alles komplett digital machen könnte.
Also ich bin ja als Referent auch bei Kirchen unterwegs.
Musst du Reisekostenanträge schreiben. Ja.
Und die Vielfalt an Fahrtkostenabrechnungen ist ja sprichwörtlich. Also ein ordentlicher KI-Diskurs in den Kirchen könnte beitragen zu einem verstärkten Erkenntnisgewinn darüber, was tatsächlich vereinzelt geregelt werden muss oder wo man gemeinsam mit anderen verabredete Lösungen findet.
Aber dafür bräuchte ich ja kein Eloki. Es scheint ja, das Problem scheint ja so grundsätzlich zu sein.
Nee,
ja.
Aber das ist der Punkt. Also es gibt natürlich Einsparungspotenziale, wenn man sich anschaut, was die Landeskirchen an großen IT-Lösungen ausgeben für Finanzsoftware, wenn man sich anschaut, bei den Bistümern ähnlicherweise, da kenne ich mich aber ein bisschen weniger gut mit aus, wenn es darum geht zu sagen, wir stellen in der Mitgliederkommunikation auf die Beine, das ist jetzt das Schlagwort der Stunde, dann kann man sich fragen, inwiefern muss das jeder für sich machen, jede Landeskirche, jeder Kirchenkreis gar, ja. Wenn man quasi überall die gleiche Arbeit mit mehr Personalaufwand macht, dann das ist genau das, was sich die Kirchen eigentlich nicht mehr leisten können. Also hier wird es eine Frage geben, wie kann es Lösungen geben in Partnerschaft von mehreren Landeskirchen, in Partnerschaft von mehreren Bistümern. Das ist quasi die Regionalisierungslösung oder tatsächlich mal quasi vom Verband der deutschen Diözesen aus oder von der EKD aus, das wäre die Zentralisierungslösung. Wie kann es da zu Lösungen kommen, wo man sagt, wir bieten den Leuten, die damit in der Fläche zu tun haben, tatsächlich Werkzeuge zur Hand, die ihnen dabei helfen, mit ihrer Mitgliedschaft und mit ihrem sozialen Umfeld als Gemeinden oder als kirchliche Arbeitsstellen besser klarzukommen. Das ist die Grundaufgabe. Und dann kann man sich natürlich fragen, und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, wo kommen an dieser Stelle eigentlich Werkzeuge generativer KI ins Spiel? Und bisher ist das so, das hat Hanno mir ja im Gespräch erzählt, dass es zum Beispiel dieses Plakat, visuelle Darstellungstool gibt in der Kirchensoftware, die da im Angebot ist.
Also Church Desk oder was?
Das ist Church Desk, genau, aber man kann jetzt aber auch auf Instagram gucken, ja. Das betrifft bestimmt nicht bloß Church Desk, sondern da gucken ganz viele Leute, wie sie ihre Plakate oder auch ihre Sharepics für die WhatsApp-Gruppen und Status mit KI machen. Aber da sehen wir gerade, okay, das wird irgendwie in der Praxis genutzt mit all den Nachteilen, die sowas auch hat, weil das einfach verwechselbar mit Slop wird. Das haben ja Hanno und ich ausreichend lang besprochen im Gespräch. Aber das ist, glaube ich, so ein Anwendungsfall, okay, der ist tatsächlich irgendwie schon in die Praxis eingeritten. Und wenn die Leute das statt mit dem beliebigen generativen KI-Werkzeug auf dem freien Markt mit einer Software machen oder im Rahmen einer Software machen, die sie datenschutzmäßig sensibel benutzen, sei das in einem gekauften Tool oder sei das eben in einer Umgebung, die von der Kirche finanziert wurde. Okay.
Ja, und wir haben eben noch als weiteres Problem, und das kam ja tatsächlich in beiden Podcasts auch zum Tragen, was auch sehr klassisch und alt ist, nämlich das Steuerungsproblem. Also man denkt sich halt oben irgendetwas, wünscht sich, dass irgendetwas benutzt wird oder nicht benutzt wird. Und dann die Frage ist, wie kommt es dann jetzt unten dann in der tatsächlichen Arbeit vor Ort an? Wie wird es verwendet? Sprich, in diesem Fall heißt dann das Stichwort Schatten-KI.
Also das ist richtig, was du gerade sagst, insofern als das in der evangelischen Kirche jedenfalls, in der katholischen Kirche bestimmt auch, immer so die Angst herrscht, man wird jetzt von oben beherrscht. Das ist ja gar nicht der Fall. Also was hier wieder anschaulich wird, ist eigentlich, man muss sich von diesen alten Diskursen mal entwöhnen, sage ich allen und rufe es in die Welt hinaus. Es wird ja gar nie geleitet.
Ah, so ja? Rumfällt's.
Das ist ja das eigentliche Problem. Ja, es wird in es wird jetzt hier, sei es bei Eloqi, da wird ein Pilotprojekt auch mit relativ geringen Mitteln ausgestattet. Das wird dann ein paar Jahre vor sich hinrödeln lassen, ob daraus was kommt oder nicht, wird man sehen. Das hat man, da haben wir bei haufenweise Digitalisierungs- und Kirchenreformfragen in den letzten Jahren gesehen. In manchen Landeskirchen kann man erhebliche Teile der ganzen Erprobungsräume, also neue Formen von Kirche, unter dieses Level stellen. Zu sagen, ja, probiert mal aus, da arbeiten dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Herzblut und ob daraus dann was wird, das wird man dann sehen. Also ergebnisoffenes Arbeiten, was du vorhin schon gesagt hast, das ist jetzt nicht neu. Das ist, ich würde sagen, zu einem großen Teil digitalisiertes Mindset. Ja, also das hat was mit Digitalisierung auch zu tun, dass man sich da hat beeindrucken lassen, auch von so einer gewissen Startup-Logik, aber die ist ja inzwischen auch 15, 20 Jahre alt. Ja, es wird nicht gelitten, es wird nicht geleitet. So, gelitten wird, aber nicht geleitet. Und das sieht man an der KI-Strategie, der sogenannten KI-Strategie der EKD ja ganz nett. Also natürlich gibt es einen Auftrag der EKD-Synode, diese Strategie zu erstellen aus dem letzten Herbst. Da wussten die Leute, die damit dann sich befassen müssen in der Synode, auch gar nicht, was damit eigentlich dann gemeint ist. Das war recht eindrücklich. Und dann wird das Kirchenamt beauftragt. Die holen jetzt die ganzen Digitalisierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Landeskirchen mit an Bord. Da gibt es ja Leute, die in der Konferenz der IT sitzen und Konferenz der Digitalverantwortlichen. Also es ist alles ordentlich organisiert. Und die arbeiten jetzt dann in ihren Sitzungen auch noch das oder machen vielleicht auch noch Extrasitzungen. Und am Ende entsteht dann sowas wie vielleicht eine Muster-KI-Strategie. Und die geht dann zurück und in die Landeskirchen, wo dann jeweils die jeweilige Landessynode sagen kann, ach naja, aber die gefällt uns ja gar nicht oder da arbeiten wir hier nochmal oder dies und jenes. Und dann haben sich eben die evangelischen Gremien wieder mal 2-3 Jahre mit was befasst.
Und am Ende benutzen alle weiterhin WhatsApp, weil es halt eben nicht anders geht.
Ja, das ist ein praktisches Beispiel, was du jetzt siehst, aber dieses, also man muss das einfach mal, man kann nicht gleichzeitig, das muss man sich als am Schicksal der evangelischen Kirche interessierte Mensch, auch Medienkonsumentin, langsam mal angewöhnen. Bei aller Gelegenheit auf oben schimpfen funktioniert halt nicht, weil oben ist ja nicht. Also man hält sich ja raus, sondern delegiert das weg, weil man ja am Ende mit dem Ergebnis auch bitte nichts zu tun haben möchte. Ja, weil da könnte man ja kritisiert dafür werden. Und es ist viel einfacher, wenn man sagen kann, dass es irgendwie auf einem demokratisch-deliberativen Weg zustande gekommen. Da sind ja so und so viele Arbeitskreise und so viele Statusgruppen damit immer befasst gewesen. Damit haben wir ja im Grunde genommen nichts zu tun.
Wobei man halt dann, wenn es doch dann tatsächlich um Verwaltungsfragen geht, oder auch nicht nur die, die mit datenschutzrelevanten Sachen zu tun haben, dann doch auch kritischer wird. Und ich finde, insofern schaue ich doch sehr interessiert mal darauf, was die Landeskirche macht, weil wir brauchen ja am Ende nicht ein super riesen Large Language Model, was wir frei benutzen können und was einem ein neues Betriebssystem programmiert innerhalb von einer Nacht, sondern uns würde ja eben reichen. Ich hatte das Beispiel ja, glaube ich, auch beim Max Niesner gesagt. Ja, wenn ich eine Teilnehmerliste irgendwo zuverlässig reinmachen kann, Weil was ich in, und das gut und schön rausbekomme, einfach von der Formatierung her, weil was ich gelernt habe jetzt so, seit ich seit gut einem Jahr Claude Pro nutze, also ich zahle tatsächlich über 100 Euro im Monat dafür und ich nutze es auch so viel, ich komme regelmäßig an mein Nutzungslimit, also weil ich auch ganz viel privat damit mache, ich benutze Word eigentlich nicht mehr.
Dazu würde ich mal sagen, dass ich eine Sache bei Word inzwischen nutze, die ich jahrelang nie benutzen konnte, nämlich das Transkriptionstool. Ja, also das ist wirklich hervorragend inzwischen. Das ist auch für meine Arbeit eine wirkliche Erleichterung. Und der Funktionsumfang der Programme, die uns zur Verfügung stehen, wird ja von den wenigsten Leuten im Grunde genommen ausgeschöpft. Und da sind viele Sachen auch, die durch die Entwicklung des maschinellen Lernens in den letzten 20 Jahren verbessert wurden, ja auch schon drin. Das ist das, was ich vorhin mit dem KI-Diskurs meinte. Ich würde als fünften Punkt, als letztes Learning aus diesen zwei Episoden und unserer Beschäftigung mit KI im letzten Jahr in der Eule gerne noch anfügen, was du jetzt gerade so ein bisschen gestreift hast, nämlich Datenschutz ist gar nicht das Thema. Also das haben Hanno und auch Max Niesner gesagt. Also ich glaube, durch generative KI verändert sich unser Datenschutzdiskurs dahingehend, dass wir ihn stärker wertschätzen. Das hat vielleicht auch einfach ein bisschen gebraucht, bis dieses typische Meckern über irgendwelche Datenschutzregeln nachlässt und man den Wert des Ganzen stärker erkennt. Und gleichzeitig ist es so, dass Datenschutz kein Ausschlussgrund ist, generative KI nutzen zu können. Das sind doch fünf Learnings, um es jetzt mal ganz so LinkedIn-mäßig, fünf Learnings, die wir mitgenommen haben aus diesen zwei Podcast-Episoden, wo ich sage, okay, da ist doch ein bisschen mehr, auch ein bisschen Klarheit entstanden darüber, wo die Debatte hingehen kann, wo vielleicht auch Sackgassen sind. Mal schauen, wie sich das in nächster Zeit fortsetzen wird.
Kommen wir zum nächsten Thema des Monats. Kirche und Klima. Philipp, reden wir über das Klima. Wo war denn die Kirche in den letzten vier Wochen?
Im Urlaub, habe ich so den Eindruck, oder?
Ja, so wie wir alle irgendwie, ne?
Nee, aber ich finde es schon krass, dass wir quasi wirklich eine massive Hitzewelle hatten. Wir haben wieder ein Jahr mit totaler großer Trockenheit seit dem Frühjahr. Wir erleben an Ecken und Enden, dass das Klimaerfolgen sind. Wir hatten auch den fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal.
Ja.
Vor der Sommerpause des Remind-Newsletters. Mit dem Remind-Newsletter haben wir nämlich eine kurze Pause gemacht, wo im Übrigen auch viele Kirchenleute mit im Spiel waren. Also da hat eine Superintendentin im Landtag Nordrhein-Westfalen zur Gedenkstunde gesprochen. Also wir haben die Klimakrisenfolgen total vor der Nase. Nach meinem Eindruck bleiben die Kirchen dazu aber weitgehend stumm. Ich weiß nicht, ob das nur Urlaubszeit ist. Also ich würde erwarten, dass man jedenfalls in so einer nationalen Lage, als diese ja auch beschrieben wird, ne? Also wir haben wie zu Pandemiezeiten auf immer das RKI, also das Robert-Koch-Institut, wieder in den Nachrichten, diesmal aber mit der Angabe von Übersterblichkeit wegen Hitze.
Ja.
Von der Kirche gab es Anfang des Sommers so einen Hinweis darauf zu sagen, wir haben kühle Gebäude, da kann man sich mal an einem heißen Wochenende oder an einem heißen Tag reinbegeben, ja, lesen und sich abkühlen, ja. Und dann wenig bis nichts.
Ich würde erwarten, dass man von offiziell kirchlicher Seite, auch als Bischof, genauso wie du gesagt hast, und ich habe es durchaus als nationale Notlage empfunden und hatte auch das Gefühl, dass es links und rechts hier so aussah. Ich komme aus einer touristischen Stadt, kann ich nur hier sagen, da fahren an solchen Tagen die Straßen einfach leer. Ja, und das ist man.
Ja, aber was sollen jetzt die Kirchenleute sagen?
Die sollten sich halt hinstellen und sich für die Leute einsetzen, die das für sich selber nicht machen können, auch einfach an konkreten Forderungen. Zum Beispiel könnte man sich einsetzen für eine Klimaanlagenpflicht. Zumindest mal in Altenheimen, ja, Seniorenresidenzen, wie auch immer.
Ja, aber dann müsste das aber erst einmal die Diakonie und Caritas selber machen.
Ja, muss man doch nicht drauf warten. Also es sind doch so Dinge.
Doch, kostet
naja,
ja Geld.
Aber genau.
Muss gefördert werden.
Da kann man doch einfach sich auch mal hinstellen und sagen, es ist halt einfach notwendig. Es ist Daseinsfürsorge inzwischen. Es ist nicht irgendein Luxus.
Das ist Diakonie und Caritas, sehr schön. Und ist das auch ein geistliches Thema, dass jetzt eine leitende Geistliche oder ein Bischof was dazu sagen sollte?
Ja, genau. Es würde nämlich, wenn die einfach klarer und häufiger es zum Thema machen würden, in Interviews, in öffentlichen Auftritten oder was auch immer die für Kanäle haben. Ich bin selber kein Bischof, ich muss mir da nicht so viel Gedanken drüber machen. Dann wäre es nämlich so, und das wäre dieses Gleichwohl, was ich gerade sagen wollte, ist es ja ständig Thema bei uns im Kirchenvorstand, im Dekanatsausschuss oder an anderen Stellen, weil wir haben jetzt ja zum Beispiel in Bayern, aber es haben jetzt ja sehr, sehr viele Landeskirchen, ein Klimaschutzgesetz. Das heißt, man ist ja schon ständig dabei, darüber zu reden, aber in dieses Tun kommen zu müssen bei allen Prozessen, die man hat, würde es, glaube ich, wirklich helfen, wenn man immer mal wieder auch einen offiziellen Reminder hätte, ja, auch in der Argumentation und Diskussion vor Ort, dass das jetzt nicht irgendwie was ist, was man sich als Synode mal gedacht hat, sondern das ist jetzt ein Gesetz und es hat aber auch einen guten Grund, dass wir uns das als Gesetz gegeben haben und uns vor Ort darum kümmern.
Also, mit Remind und Remindern ist es ja so eine schwierige Sache. Ne? Da muss man ja dauerhaft an den Themen dranbleiben. Ich glaube aber, meiner Wahrnehmung nach, ist ja die evangelische Kirche und katholische Kirche längst im Handeln. Also es gibt ja diese stehende Phrase, wir müssen jetzt vom Reden ins Handeln kommen. Da ist die evangelische Kirche.
Ja, genau, das wollte ich sagen.
Es gibt die Klimaschutzgesetze, ja? nicht in allen Landeskirchen, denn manchmal ist es auch kein Gesetz, sondern eine Richtlinie. Es gibt die EKD-Klimaschutzrichtlinie und die ist in den meisten Landeskirchen inzwischen zum Gesetz geronnen. Und selbst dort, wo es kein Klimaschutzgesetz gibt, gibt es Regeln, an die man sich zu halten hat, mit unterschiedlichen Zielen. Das haben wir an der Eule auch schon mal auseinander dividiert nach der entsprechenden Tagung der EKD-Synode. Wir haben jetzt ein schönes Beispiel, tue ich in die Shownotes, da geht es um das Verpachtungs- oder die Richtlinien zur Verpachtung von Kirchenland in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, EGBO. Da hat sogar der Deutschlandfunk drüber berichtet, weil es da Proteste des Bauernverbandes gab, die dann gar nicht so groß waren, glaube ich. Da geht es nämlich tatsächlich mal um so ein bisschen Sachen wie...
Aber ein Traktor ist sehr groß.
Da ging es so ein bisschen darum, welche Maßnahmen den Bauern vorgeschrieben oder empfohlen wären, um vor allen Dingen Biodiversität besser darzustellen auf ihren Flächen. Mhm. Also ich würde sagen, die sind schon längst vom Reden ins Handeln gekommen. Jetzt wird überall gerödelt und gemacht, aber es wird darüber zu wenig gesprochen. Und da treffen wir uns, glaube ich, wieder. Ich glaube nicht, dass es jetzt das Bischofswort die ganze Zeit braucht, um die Kirchenvorstände davon zu überzeugen, dass das richtig ist, was man da zu machen hat. Okay, da ist vielleicht günstig für Pfarrer und Pfarrerinnen wie dich, dass sie dann in jede Diskussion mehr führen müssen, aber wen hat den Bischofswort jemals überzeugt? Also wenn du jetzt hin dich stellen würdest und sagen würdest, aber der Landesbischof meint ja auch, da hast du ja niemanden überzeugt, aber ich würde eben meinen...
Ganz so sehe ich das nicht. Also
du
das
meinst,
hat schon...
hören dem Herrn Kopp in Bayern mehr zu als dir?
Nee, aber es hilft.
Okay. Vielleicht bin ich an Bischofsstatements auch zu sehr gewöhnt, um da noch eine Wirksamkeit dauerhaft drin entdecken zu wollen.
Oder ich bin zu bayerisch geworden, Philipp.
Ja, ihr in den jeweiligen Landeskirchen, die AkteurInnen, haben ja immer den Vorteil, hauptsächlich ihre leitenden Geistlichen zu hören. Ich höre so viele. Aber so diesen großen Push, den vermisse ich. Und das liegt aber nicht daran, dass das quasi unabsichtlich ist, sondern ich glaube, das ist absichtlich. Das ist nämlich dieses Missverständnis der Triggerpunkte von Steffen Mau. Nicht die Triggerpunkte von Steffen Mau sind falsch, das will ich gar nicht sagen, sondern es gibt in der Kirche offensichtlich oder auf Leitungsebene der evangelischen Kirche jedenfalls ein Missverständnis dessen, was mit diesen Triggerpunkten gemeint ist. Nämlich, die verstehen das so, dass das Themen sind, die man ja nicht anrühren darf, weil man damit dann Leute, horrible dictu, sogar Kirchenmitglieder verärgern könnte. Und aus dieser Angst heraus, an diese Triggerpunkte heranzurühren, hält man dann lieber ganz den Mund. Statt sich zu überlegen, wie können wir über solche Fragen tatsächlich kommunizieren, so dass wir nicht nur Reaktanz hervorrufen, die immer zum Teil eingepreist ist, sondern zu einer konstruktiven Kommunikation kommen. Und entweder traut man sich die konstruktive Kommunikation gar nicht mehr zu, oder man traut sie den eigenen Leuten, der eigenen Kirchenmitgliedschaft und den Menschen in Deutschland nicht mehr zu. Nach dem Motto, egal was wir sagen, wir stehen ja immer irgendwie im Aus als Kirchen. Beides wäre sehr, sehr bedauerlich. Und ich frage mich einfach, was es überhaupt bringt, dann mit den Reichen und Mächtigen die ganze Zeit so schön im Gespräch zu sein, wenn aus diesen Gesprächen, sei das mit dem Bundesminister des Innern, sei das mit dem Kanzler oder mit irgendwelchen Fraktionsvorsitzenden, dann am Ende nichts bei rauskommt.
Kommen wir zu den Medientipps des Monats August. Philipp, Philipp, was hast du Schönes mitgebracht?
Weil wir heute so schön über Sachsen-Anhalt gesprochen haben, empfehle ich den Dazwischen-Podcast. Ich empfehle hier nur noch Podcasts. Der Dazwischen-Podcast ist eine Produktion von Detektor FM. Das ist ein Audio-Redaktionsunternehmen. Ja. Die haben Fördermittel für ein neues Podcast-Projekt für Sachsen-Anhalt eingeworben, die weit über den Termin der Landtagswahl hinausreichen, bis ins Jahr 27. Und die haben ganz spannende Episoden zur politischen Situation in Sachsen-Anhalt. Natürlich jetzt vor der Landtagswahl auch zur Landtagswahl, aber einfach zu den Themen dieses Landes. Eigentlich müsste es so einen Podcast überall geben. Und es gibt ja teilweise auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehungsweise von anderen Medien. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den Dazwischen-Podcast sehr gut gemacht. Ihr findet ihn auf allen Podcast-Plattformen. Dazwischen-Podcast von Detektor FM über Sachsen-Anhalt.
Ja, finde ich auch gut. Habe ich auch schon gehört und höre ich. Dann ist gut, wenn du nur Podcasts mitbringst. Ich habe ein Buch dabei. Ein Buch, was mich sehr überrascht hat. Philipp, kennst du noch diese Abenteuerbücher?
Die kleinen blauen, meinst du?
Einfach Das ist ein Genre. Abenteuerbücher. Wo man so Fragen beantworten musste. Sowas wie, fing vielleicht am Anfang an, willst du nach links, willst du nach rechts gehen? Dann sagst du nach rechts, dann liest du auf Seite 5 weiter. Dann hast du schon eine Taschenlampe gefunden und dabei...
Das kenne ich nicht. Wir haben ordentliche Literatur gelesen. Robinson Crusoe.
Ja, vielleicht bin ich auch dann zu Fantasy-Nerd, ja, aber wir kennen sie noch, diese Abenteuerbücher. Und ich habe das ganz lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, dass es heutzutage auch viel ausführlicher ist. Jetzt habe ich mehr oder weniger zufällig, bin ich drauf gestoßen, ein ganz, ganz wunderbares Buch entdeckt, das im Geiste dieser Abenteuerbücher steht, aber schon was sehr anderes ist, nämlich das Buch Carp City, also Karpfenstadt, Carp City von Alexandra Mizielinska und Daniel Mizielinski.
Das war jetzt mutig von dir.
Ja, es war mutig, aber es ist mir gelungen.
Eine solche Auswahl zu treffen mit solchen AutorInnen-Namen.
Das ist ein Ehepaar, ein junges Kinderbuchautorinnen und Zeichnerinnen, Illustratorinnen. Ganz, ganz wunderbare Bücher machen die sowieso. Ich kann die fast alle empfehlen. Wir verlinken es dann auch unten, falls ihr den Namen jetzt nicht mitschreiben konntet.
Und was ist die Karpfenstadt?
Carp City. Diese Karpfenstadt, das ist ein... Ich glaube, das sind tatsächlich 70 Seiten, die man hat als Buch, ein Wimmelbuchband, wunderbar gezeichnet. Aber die Figuren, die da drin vorkommen in dieser Fantasy-Welt, in diesem Wimmelbuchband, die haben Nummern. Und dann gibt es zu diesem Buch einen Stadtführer, der dabei ist. Und man kann dann diese Nummern sehen, in dem Stadtführer nachgucken und dann reden diese Personen mit einem und erzählen einem, was sie gerade haben. Dann hat man noch Sticker, dann hat man noch einen Rucksack und lauter solche Sachen. Und man kann das mit seiner Familie unfassbar gut zusammen spielen. Es ist super ausführlich. Wir haben es auch noch nicht ganz fertig gespielt, was man da alles kennenlernt. Manche Geschichten gehen über mehrere Seiten. Man überklebt dann, wenn man was gelöst hat, mit Stickern und dann entwickelt sich eben dieses Buch auch weiter und die Texte und wie die Personen mit einem reden.
Das klingt doch ganz hervorragend nach einer wunderbaren Sache, die man dann tatsächlich auch mal mit Freunden oder Familie machen kann. Mit Kindern nehme ich an.
Ja, also mit Freunden, man muss sich schon sehr regelmäßig treffen, aber es geht auch mit Kindern. Also ich mache es mit 6-Jährigen, 8-Jährigen.
Wir sollen uns ja auch häufiger treffen, der Geselligkeit wegen in unserer Gesellschaft, und das klingt doch nach einer Beschäftigung, die zugleich total bildungsbürgerlich ist und trotzdem das FAZ-Feuilleton aufregt, weil es ist ja keine hohe Literatur.
Also es ist genau unsere Lücke, Philipp. Ich sage damit vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media. Abonniert den Remind-Newsletter, das Update über Kirchen- und Religionsnachrichten, und abonniert doch auch die Eule mit einem Betrag zwischen 3 und unendlich Euro, um unsere Arbeit zu unterstützen. Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.